Ja, Herr Grefrath, Ihre letzten Ausführungen oder Textbeispiele stammten aus dem Essay über die Erfahrung. Mhm. Und da möchte ich anschließen und eine Verbindung herstellen zum diesjährigen Philosophicum Lech, mhm. das unter dem Titel stand oder sich dem Thema widmete: Neue Menschen bilden, optimieren, perfektionieren. In der Ankündigung im Folder zu dieser Tagung hieß es: Alles wird besser, auch der Mensch. Schon vor der Geburt beginnen die Optimierungsprogramme, die dafür sorgen sollen, dass später umfassend Kompetenzen angeeignet, Begabungen erkannt und Höchstleistungen erbracht werden können. Ei- und Samenzellen werden gezielt gewonnen, selektiert und zusammengeführt. Der Körper wird von Kindesbeinen an trainiert und modelliert. Richtige Ernährung, leistungssteigernde Nahrungsergänzungsmittel und eine langfristige Anti-Aging-Strategie sorgen für effiziente Nutzung der physischen Ressourcen. Kleine Defizite und Verfallserscheinungen werden durch die ästhetische Chirurgie, größere durch künstliche Implantate und intelligente Prothesen korrigiert. Das Hirn wird umfassend gefördert, mit chemischen Substanzen gedopt, mit digitalen Informations- und Kommunikationsmedien kurzgeschlossen. Die Seele wird durch Psychopharmaka von allen Irritationen befreit und durch permanente Kontrolle im Gleichgewicht gehalten. Am Ende solcher Optimierungsprozesse steht die Version eines perfekten, transhumanen Wesens, das reibungslos funktioniert und dem alles Menschliche fremd geworden ist. Ja, das wäre offensichtlich die Tendenz unserer Zeit, die wohl völlig entgegengesetzt ist der Auffassung vom Menschen, dass Montaigne seinen Essays vertritt, zumal ja diese Vorstellung vom neuen Menschen ja nicht neu ist. In der Renaissance gibt es ja bereits erste Ansätze, wenn man an Pico della Mirandola über die Würde des Menschen denkt, wo Mirandola sagt, der Mensch ist in die Mitte zwischen Gott und oder zwischen den Engeln und den Tieren, aber ohne festen Ort gestellt, und er kann ganz heruntersinken zu den Tieren, aber er kann natürlich aufsteigen, auch zum Göttlichen. Oder die Utopien in der Renaissance von Campanella oder Thomas Morus. Also all diese Ideen waren in Ansätzen zumindest ja bereits da.
Naja, man muss unterscheiden, glaube ich, zwischen den Erziehungsutopien, die sind meistens noch, wenn sie nicht mit der Route daherkommen, vergleichsweise human. Das ist dann auch, also auch bei Campanella gibt es ja schon Erziehung zur Gemeinschaft, so wie es heute dazu gehört, dass man eben nicht nur richtig Mathe können muss, sondern auch sozial irgendwie lernt. Aber was Sie vorgelesen haben, ist natürlich deshalb witzig, weil diese leistungssteigernden Mittel ist ja eine Rückkehr zu dem, was als er an so einem perversen Griechen kritisiert hat in dem letzten Stück, ein Pulverchen, um mir das Essen zu ersparen und um leistungsfähig zu sein, um gleich wieder denken zu können. Ich glaube, was diese Optimierungsstrategien, aber was eben auch ein Großteil der neuzeitlichen, jetzt verhebe ich mich wahrscheinlich, neuzeitlichen Philosophie ausmacht, ist die Individualisierung des Menschen. Mhm. Ja, da ist eben ein Philosoph, der hat ein Bewusstsein, also denkt er sich den Menschen nach dem Bild seines Bewusstseins, ob er nun wie Hegel da irgendwie in Berlin rumsitzt oder sonst wo. Während Montaigne viel eher dran ist an dem, mir fällt jetzt leider nur Marx ein, an dem, was Marx in der Feuerbach-These schreibt, nämlich das Wesen des Menschen ist das Ensemble seiner gesellschaftlichen Verhältnisse. Das heißt, mein Wesen, das ist ja auch der Irrtum der Gehirnforschung, dass sie durch methodische Individualisierung versuchen rauszukriegen, was ist eigentlich ein Gehirn, was ist ein Bewusstsein, während sowohl die avancierte Gehirnforschung, von der es leider viel zu wenig gibt, wie auch, sagen wir mal, die mildere Philosophie immer sagt, die Seele, das Wesen des Menschen, das Menschliche am Menschen, das können wir gar nicht an einem Menschen und an seinen Eigenschaften festmachen, sondern das zeigt sich in seinen Beziehungen zu den Tieren, das hat man bei Montaigne, im Verhältnis zu seiner unmittelbaren Umgebung, im Verhältnis zu seinem Staat und zu dem Gemeinwesen. Ich meine, der war für seine Zeit eigentlich, als Adeliger konnte er das nicht, und das war ja auch noch nicht auf der Tagesordnung, auf der historischen, im Wesen ein Demokrat, wenn er auch in diesem Aufsatz über den Johannes Sebundus schreibt, mich dünkt, die Gemeinwesen sind, in denen der Unterschied zwischen Herren und Knechten am geringsten ist, dünken mir die gemäßesten. Und das ist auch ein schöner kleiner Unterschied. Er sagt nicht die gerechtesten, weil Gerechtigkeit ist ein Problem. Aber sie sind dem Menschen am gemäßesten. Eine milde Form von Gleichheit und Gemeinsamkeit. Und wenn ich das noch dazu sagen darf, die individuellsten Lebewesen oder die Lebewesen, die ja sehr viel individueller sind als wir Menschen, die wir dann doch irgendwie auf den Mitmenschen in jeder Form angewiesen sind und auch auf ihn bezogen sind und schon von klein auf das nicht nur lernen, sondern imprägniert werden damit, das sind die Affen. Die unterscheiden sich im Gehirn kaum von uns, aber sie sind ganz große Individualisten, völlig unfähig zu kollektiven Aktionen, zu Absprachen, zur Kooperation. Das würde ihn wahrscheinlich heute interessieren.
Aber wenn ich doch nochmal anknüpfen kann, und das darf an das vorher, insbesondere das zitierte Programm. Es gibt den Satz auch aus dem Essay Die Erfahrung, den Sie nicht vorgelesen haben, der Passage davor stand: Sie wollen aus sich hinaus und den Menschen entrinnen. Das ist Torheit. Statt sich in Engel zu verwandeln, verwandeln sie sich in Tiere. Statt sich zu erheben, stürzen sie ab. Also wenn wir an die Erfahrungen etwa des 20. Jahrhunderts, des Projektes Neue Menschen in der frühen Sowjetunion denkt, vielleicht auch an den...
Das gab es ja nicht nur in der Sowjetunion.
Nicht nur in der, aber...
Also die Euthanasiebewegung, die durch Züchtung, die durch Eliminierung...
Die Euthanasiebewegung.
Die war in Amerika ganz stark, in den angelsächsischen Ländern ganz stark. Die war natürlich nicht in der perversen Form perfektioniert, wie das dann Nazi-Deutschland gemacht hat. Aber diese Idee, immer besser, immer höher, immer weiter. Aber auch da gibt es... Okay, das findet man bei Condorcet, der dann 2 Jahrhunderte nach Montaigne seinen Traktat zur Verbesserung der Menschheit. Auch da geht es schon um tendenzielle Unsterblichkeit. Die Fortschritte der Medizin werden uns irgendwann dahin bringen, dass wir unsterblich sind, schreibt Condorcet, der dann leider seinen Kopf verloren hat unter der Guillotine. Aber es gab eben auch immer die andere Aufklärung, die sich dadurch auszeichnete, dass sie die sensualistische, dass sie an den Sinnen ansetzte. Also sowohl Montaigne wie Diderot, wie auf seine Weise dann wahrscheinlich auch Nietzsche, haben ja als Arbeitsanweisung im Grunde: keine Wahrheit ist eine Wahrheit, wenn sie nicht sozusagen von den Sinnen ausgeht und letztlich wieder bei den Sinnen endet.
Und die menschlichen Schwächen aber akzeptiert.
Ja, und diese Korrektur der Verbesserung, wir haben ja gar nichts dagegen, wenn wir verbessert werden. Ich habe nichts dagegen, wenn die Leute 9,9 laufen über 100 Meter. Auch wenn der Wettbewerb bei Montaigne nicht unbedingt so prominent ist. Aber diese Verbesserung, also das reicht ja vom Doping über, was weiß ich, bis hin zu Mama's Little Helpers oder dem Aspirin, was ich jeden Tag nehme, um nicht mit dem dicken Kopf zur Arbeit zu gehen. Also das konnte man damals so noch nicht sehen. Aber ich glaube, die Lektüre ist da, ja, ein ganz kleines Gegengift, obwohl es natürlich immer schwierig ist, jemanden, der seit 400 Jahren tot ist oder noch länger, in unsere Zeit zu transponieren. Aber die Haltung, die dahinter steckt, nämlich: traut nicht dem, was man euch sagt, lasst euch nicht blöd reden, überlegt lieber mal selber und macht den Mund auf, und wenn es dumm ist, dann wird euch schon jemand sagen, dass es dumm ist. Also dieses Selbstbewusstsein, das hat wahrscheinlich bei ihm was mit der Muttermilch zu tun, also metaphorisch gesprochen. Aber das ist mit Sicherheit ein Gegengift. Und da steckt er auch an. Und das hängt auch mit der Art zusammen, wie er schreibt.
Da wären wir gleich beim Thema der Aktualität. Man kann sich ja fragen, was kann man mit einem Philosophen, der vor vielen Jahrhunderten gelebt und geschrieben hat, in einer Zeit, die mit unserer Zeit nicht mehr viel gemein hat, obwohl man sich andererseits natürlich bis zum Wissen in manchen Aspekten als Wurzel der Moderne sehen könnte. Wie lesen Sie ihn als Zeitgenossen?
Naja, es gibt ja eine Zeit...
Über die Jahrhunderte zurück?
Es gibt ja, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, es gibt ja auch eine Zeitgenossenschaft über die Jahrhunderte hinweg. Es gibt ja die Familie, die man sich selbst suchen kann. Und es gibt auch die Tradition, die man sich selbst suchen kann. Und ich denke, diese Sache, man kann sich die Tradition selbst suchen, in die man sich stellt und aus der man Kraft bezieht, das ist für mich ein bisschen was anderes als die Philosophie der Postmoderne, wo es ja dann doch anything goes heißt, so ungefähr. Also was man sich wählt, das könnte man fast mit dem kleinen Prinzen sagen jetzt, das, was du gewählt hast, dem bist du dann auch verpflichtet. Mhm. Also da, wo du dich zugewandt hast, da ist auch eine Verpflichtung, der du dann folgen musst. Jetzt habe ich einen großen Pessimismus und einen kleinen Optimismus oder viele kleine Optimismen. Der große Pessimismus heißt, dass ich glaube, dass im 20. Jahrhundert durch die Pervertierung des Kommunismus, vor allem aber durch den Nationalsozialismus, aber vielleicht in einem nicht so blutigen, aber viel nachhaltigeren Sinne durch die Entstehung der Kulturindustrie und durch den Konsumismus, der die letzte Bremse vor dem Zusammenbruch des Kapitalismus ist, dass dadurch die Verbindung, und das zeigt sich ja auch in der Veränderung der Lehrpläne in den höheren Lehranstalten, die Verbindung zur Tradition oder die Verpflichtung durch Tradition, wie man sie noch in den besseren Milieus des Bildungsbürgertums oder auch der Industrieburgeoisie, denken wir an so jemanden wie Rathenau, der ja eigentlich ein Herzens- oder ein Industriesozialist war, gefunden hat, aber wie es auch in der Arbeiterbewegung stattgefunden hat. Die Arbeiterbewegung war ja nicht gegen die bürgerliche Ideologie, gegen die bürgerliche Philosophie, gegen Beethoven, Kant und Hegel, sondern die haben gesagt, also das ist ja alles wunderbar, das spricht ja eigentlich eher für uns als für die anderen. Und diese Traditionen, die sind durch diesen dreifachen Schlag oder vierfachen Schlag aufs Ganze gesehen abgebrochen. Und die vielen kleinen Optimismen, die packen mich immer dann, wenn ich jemanden sehe, der in der U-Bahn sitzt in Berlin und jetzt gerade nicht Montaigne, aber Kant oder Kafka oder Thomas Mann oder sonst was liest. Das heißt, wer sich darauf einlässt, der hat ein klein bisschen mehr Batterie, was das Verweigern angeht, als die anderen. Ja. Das ist aber mit der Kunst auch so.
Vielleicht noch zu einem anderen ganz wichtigen Thema bei Montaigne, die Unabhängigkeit oder die Autonomie, die er durch den Rückzug und die Selbstreflexion, die Selbsterkenntnis für sich gewinnt. Das scheint ja doch irgendwie auch ein Gründungsmoment für die bürgerliche Gesellschaft dann insgesamt oder für die bürgerliche Emanzipationsbewegung insgesamt ganz entscheidende Dichotomisierung zwischen Privatheit und Öffentlichkeit zu sein. Also bei Montaigne sieht man einerseits, er zieht sich zurück, stellt alles relativ und bleibt aber gleichzeitig doch in der Öffentlichkeit aktiv.
Er bleibt aktiv, also einerseits ist es bei ihm, ja, ich würde ihn fast widersprechen, ich würde sagen, er schützt sein Privatleben überhaupt nicht. So wie er sehr jovial, in dem besseren Sinne des Wortes jovial, mit seinen Untergebenen ist. Ich glaube, ein relativ guter Landadliger war. Es geht hin und her. Also einerseits als dieser Privatmann, der schreibt, und es gab ja wirklich kaum jemand, der dieses Zeug damals lesen wollte. Er sagt, ich schreibe für die Damen meiner Umgebung und für irgendwie so eine kleine Elite in Paris und hier gelte ich überhaupt nichts. Wer will denn das Zeug wissen? Ab und zu ist er mit dem Schwert rumgerannt, damit die Leute das Gefühl hatten, er ist außerdem auch noch ein Mann und nicht nur so ein Schreiberling. Also diese Doppelrolle, dies hin und her, das zeichnet ihn aus. Das ist ein Modell, ich denke schon, dass man nach dem leben kann. Aber das andere finde ich fast viel wichtiger. Es gibt so einen schönen Satz von Benjamin, der sagt, die bürgerliche Öffentlichkeit oder die bürgerliche Privatheit, nee, die Liebe, es geht um die Liebe da, aber man kann das auch auf Gesundheit oder sonst was beziehen. Die Liebe ist in der bürgerlichen Familie privat geworden, geht niemand was an, wir ziehen die Gardinen vor und ob wir uns dann die Köpfe einklöppen oder uns lieb haben, das geht keinem was an, so wie es keinem was angeht, was auf unserem Bankkonto steht. Die aristokratische und die proletarische Liebe ist öffentlich, findet an öffentlichen Plätzen statt und jeder darf es wissen. Das haben wir jetzt bei Gala, ist bloß leider keine Aristokratie mehr. Aber doch, ist schon aber eine völlig andere, würde ich sagen, als jetzt diese. Also ich finde, er hat auch sehr viel, der Ton ist völlig anders, aber wenn man sagen will, was ist eigentlich das heute Brauchbare an ihm, dann ist es natürlich... Also auch Fontane ist genauso wenig brauchbar, massenmäßig, weil er eine Sprache spricht, die junge Leute langweilt. Aber dieses Altadelige bei ihm, was man im Stechlin findet zum Beispiel, wo der sagt, also die Liberalen, mit denen wir nichts zu tun haben, dann doch lieber die Sozialdemokraten, weil das Altadelige ist ja in irgendeiner Form von ungleicher, aber Gemeinschaft. Tradition, bleib am Ort, mach's da, wo du bist, spring nicht zu hoch hinaus und sei allem Neuen gegenüber, ob das nun das Handy ist oder die Kreuzfahrt, erstmal skeptisch.
Ich erkenne auch gewisse, sagen wir mal, mehr, ganz eigenartige Ambivalenz. Einerseits zieht er sich zurück und reflektiert sich selbst und sucht nach seinem Kern, den er natürlich nie findet. Und auf der anderen Seite aber veröffentlicht er das alles mit einer eigentlich aus bürgerlicher Sicht später bemerkenswerten Schamlosigkeit, denn es werden ja alle möglichen Intimitäten dort ausgeplaudert und immerhin in Buchform dann gedruckt und verbreitet, sodass man da irgendwie schon an heutige Phänomene in Facebook und so, in Social Media denken könnte.
Und die sind schon ziemlich krass. Also ich habe auf Facebook noch nicht den Satz gelesen, wenn ich mit einer Frau geschlafen habe, wasche ich mir 3 Tage lang nicht den Schnurrbart. Also solche Sätze findet man da bei ihm. Und von den Nierensteinen mal ganz abgesehen und so. Er veröffentlicht auch in gewisser Weise, dass ihn seine Frau und seine Kinder nicht sonderlich interessieren. Also da ist er völlig, auch da ist er völlig schamlos. Ich weiß jetzt nicht, ob er eine Publikationsstrategie hatte, können ihn leider nicht mehr fragen, aber ein ehrenwertes Motiv, das so zu machen, findet sich an einer Stelle, wo er sagt, wenn irgendjemand, es wird eingeleitet mit dem Ausruf, O un ami, O ein Freund, wenn irgendjemand in diesem Land das liest und findet das, ist damit einverstanden oder findet das sympathisch, dann soll er mich bitte besuchen. Also diese aus dieser Einsamkeit heraus, also ich glaube auch, dass seine Familie, die war einerseits auch durch die Religionskriege zerrissen, hatte zum Beispiel einen Cousin, der einerseits hochgebildet war und ein Erfinder, der hatte so einen Wagen konstruiert, wo man 26 Folianten oder 16 gleichzeitig drauf bewegen konnte und dann drehen konnte und war deshalb sehr schnell mit seiner Vergil-Übersetzung. Aber gleichzeitig war er einer der schlimmsten Apologeten der Folter und der Verbrennung von Ketzern. Also er war in gewisser Weise, was diese schöne Menschlichkeit, die ihn auszeichnet, die ja nicht ohne philosophische Grundlagen ist, das Ding ist ja voll mit Zitaten, war er schon allein. Und das andere ist, also aus der Depression heraus, die ihn überfallen hat, wirklich überfallen hat, als nachdem der La Boétie gestorben ist, daraus kann man das nicht erklären. Also entweder er war so autorengroß, großherzig und größenwahnsinnig, dass er gesagt hat, wenn ich da jetzt mal anfange zu sagen, wie es denn wirklich um uns steht, dann werden da vielleicht die anderen auch mal irgendwie nachfolgen und werden sich mit mir unterhalten. Und ich glaube schon, dass dieses, ich habe es ja angedeutet an einer Stelle, dass da eben das utopische Modell einer anderen Öffentlichkeit dahinter steckt. Das ist zwar, heute würde man das nicht mehr utopisch nennen, wo einem die Leute also sozusagen mit den Gallensteinen und mit den Verklemmungen und mit den Innereien ihrer Seele überfallen, aber damals in einer Feudalgesellschaft, wo es um Haltung ging, um Tugenden wie Mut, Kampfesgeist und später dann Bereicherung, da war das mit Sicherheit ein Aufruf zu einer anderen Form der Vergesellschaftung.
Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir dann die Diskussion für das Publikum eröffnen. Die Skepsis ist grundlegend für Montaignes Denken. Dieses alles in Frage stellen, dieses Denken, das immer in Bewegung ist, das gewissermaßen von Moment zu Moment denkt und permanent die Perspektive wieder wechselt. Da könnte man ja natürlich die Frage stellen, wo findet so ein Denken dann eigentlich noch einen Halt? Er hat ja eigentlich dann doch immer einen Rückbezug noch zur Natur oder so einer kosmischen Ordnung, die letzten Endes dann doch wieder irgendwie viel zyklisch eher gedacht wird, nicht linear, wie dann in der Moderne, auf die er sich dann letzten Endes doch berufen hat können oder zurückziehen hat können. Wir leben jetzt im Zeitalter des Anthropozän. Es gibt diese kosmische, zyklische Ordnung für uns nicht mehr. Wo hätten wir an einen derartigen gedachten Skeptizismus, wo könnten wir noch einen Halt finden?
Ich glaube, es sind ja bei ihm, wenn man diese Worte benutzt, alle drei Elemente da. Es ist die Skepsis da, es ist das Stoische da, er ist ja doch ein pflichtbewusster Mensch, sonst hätte er diese Bürgermeisterei nicht gemacht. Und er sagt ja auch, ich habe mir eigentlich nichts vorzuwerfen im Leben, also ich habe meine Pflicht getan. Und es ist ganz stark, das ist ja in dem letzten Stück, was ich gelesen habe, das Epikureische da. Man sagt ja auch, diese drei Schulen entstehen dann, wenn die großen Systeme zerbrechen. Das war bei den Griechen so, das war nach Hegel so. Und das war eben, nachdem die christliche Dogma in Frage stand, musste halt jeder sehen, wie er so selbst durchkommt. Aber ich glaube, und das ist dann doch in der Zeit, ich kenne keinen, zumindest keinen, der es so konsequent durchzieht, etwas, was ich Weltfrömmigkeit nennen würde. Also ich glaube, Gott kommt sehr selten vor und ich glaube, Jesus Christus kommt nur einmal vor auf diesen 1000 oder 1500 Seiten. Da macht er seine Verbeugung und er ändert auch so ein paar, macht so ein paar Kommas anders, nachdem die Inquisition in Rom ihm gesagt hat, das geht so nicht. Aber Weltfrömmigkeit, also Diderot, der ihn sehr geliebt hat und dessen Enzyklopädie und dessen gesamtes Werk ja auf eine ähnliche Weise so ein Materialisme enchanté, hat mal jemand gesagt, begeisterten, bezaubernden Materialismus, der sagt, naja, der gute Mann, der ist zwar einerseits ein bisschen naiv geworden, der hat gedacht, die Gewehre werden sich nicht durchsetzen, weil die so laut knallen und so und treffen auch nicht so gut. Und mit den Tieren, das war alles ein bisschen, naja, also inzwischen wissen wir da mehr, aber es geht auch Kraut und Rüben in seinen Texten, aber er hat ein Gefühl dafür oder ein Bewusstsein davon, dass alles zusammenhängt. Und dann kommt der schöne Satz bei Diderot, entweder in der Welt oder in seinem Kopf oder zwischen seinem Kopf und der Welt. Und diese Weltfrömmigkeit, die konnte, glaube ich, formuliert werden, weil da diese historische Lücke war. Sozusagen diese ganzen Fortschrittsprojekte, die entstanden da, zum Teil gab es sie schon, aber so richtig ging das ja erst im 17. Jahrhundert los. Und die alte Kirche hatte die Leute nicht mehr, die Seelen der Leute nicht mehr im Griff. Und da konnte jemand vielleicht einfach, indem er mal, natürlich mit Hilfe von Vergil, Horaz und Plotin und wem auch immer, einfach mal sich dran machen und vertrauen und gucken. Man soll ja nicht ohne Hilfsmittel denken, aber dieses Selbstvertrauen, das ist schon, deshalb redet man ja auch so gern mit ihm.
Ja, ja, meine Damen und Herren, gibt es von Ihrer Seite Fragen? Keine.
Schade.
Ja dann.
Na dann.
Werden wir den Abend schließen. Schönen Dank. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Gräfrath, für Ihre Ausführungen, für Ihre Lesung, für Ihren Diskussionsbeitrag. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Kommen, für Ihr zahlreiches Interesse. Ich darf noch verweisen auf die nächste Tangentenveranstaltung. Am 23. Oktober wird Peter Sloterdijk im Theater am Saumarkt sein, im Oktober neu erscheinendes Buch vorstellen. Vielen Dank.